was sind so die Grundwerte oder die Grundmoral, die du von deinem Vater mitbekommen hast?
Das Wichtigste ist für mich, vielleicht da kommt auch der Name ein bisschen her, diese Offenheit und Ehrlichkeit. Also ich gehe und ich glaube, die Welt kannst du nur begegnen, indem du komplett offen, transparent in die Welt rausgehst. Da wirst du auch manchmal enttäuscht. Wenn einer was Böses von dir will, dann wirst du auch mal, sag mal, zur Seite geschopft. Aber um Sachen in dieser heute schnelllebigen Zeit umzusetzen, zu machen, musst du mit allen Partnern privat, Freundeskreis, Geschäftspartnern immer komplett offen, transparent umgehen und sie mitnehmen. Damit jeder weiß, was kann er und was kann er nicht. Und mein Motto ist dann immer, nur wenn ich weiß, was ich nicht kann, dann kann ich wissen, was ich kann.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Weihnachten ist rum, Silvester ist rum, das neue Jahr ist da und wir beginnen wieder mit dem Podcast. Ich freue mich riesig. Letztes Jahr hatte ich zum letzten Podcast des Jahres eine Umfrage gemacht auf LinkedIn und hatte gefragt, was glaubt ihr eigentlich, welcher Podcast-Gast wird kommen zum letzten Podcast des Jahres? Und 60% hatten abgestimmt gehabt, es ist wahrscheinlich Justus Lüder. War damals aber falsch, denn damals kam Holger Höfner, der Center Manager der Anneken-Galerie, Clipier Management. Aber jetzt haben wir ihn rangeholt. Heute zu Gast Justus Lüder. Ich freue mich, dass du da bist.
Besten Dank, dass ich da sein darf, Hasan. Ich freue mich.
Justus ist übrigens Unternehmer, Brückenbauer, Familienvater. Dann gibt es meiner Meinung nach eine Zäsur, denn jetzt geht er in die Politik. Er ist Bundestagskandidat der CDU für den Wahlkreis Hildesheim, aber er ist viel mehr als das. Wir wollen aber verstehen, wer eigentlich nicht Justus Lüder ist, sondern wer Justus ist. Justus, erzähl uns mal so ein bisschen, hol uns mal ab. Wo bist du geboren, wo bist du groß geworden und wer bist du eigentlich?
Mache ich gerne. Also ich bin alter Hildesheimer, bin hier in Hildesheim ganz früher die ersten Jahre in Beinrode groß geworden, 4 Jahre. Dann in Hildesheim, Neuhof am Klingenberg oben bei den Kirschblüten. Habe hier mein Abitur auf dem Andreanum gemacht, ganz in der Nähe von der Bischofsmühle. Hier bin ich mit dem Fahrrad lang gefahren zum Dammtor. Dann bin ich zur Sparkasse gegangen, habe dort meine Lehre gemacht und danach bin ich zum Studium rausgegangen, war in Göttingen und war in der Unternehmensberatungsbranche deutschlandweit unterwegs.
Was hast du studiert in Göttingen?
In Göttingen habe ich Betriebswirtschaft studiert.
BWL.
BWL.
An einer ganz normalen Uni oder an einer Hochschule?
Ganz normale Uni, bin Diplomkaufmann geworden. Okay. Aber wie gesagt, ich bin hier in Hildesheim groß geworden, bin mit einem BMX-Fahrrad hier rumgefahren, in der Innerste. das war meine Heimat und hier bin ich in der Stadt abends auch groß geworden. Ich war früher im alten Bebop nur zweimal, in der Wernershöhe, im Steuerwehr Straße war ich öfter. Ja. Also Hildesheim ist meine Heimat, hier bin ich groß geworden, ja. War im Reitverein früher. Ja. Habe auch mal Fußball gespielt, sogar Blau-Weiß-Neuhof, aber E&F-Jugend. Mein Talent wurde leider nicht erkannt. Dann habe ich dann irgendwann aufgehört.
Dein Talent war dann doch woanders.
Ja, genau.
Eher in den Zahlen und eher in der Betriebswirtschaft.
Ja.
Okay, du hast in Göttingen BWL studiert und was war danach dein erster Job?
Unternehmensberatung habe ich gearbeitet und dann bin ich hier zurück.
Bei wem?
Bei einer Sparkassenberatung haben wir Sparkassen drüben im Osten der Republik in Ostdeutschland beraten. Das war damals nach der Grenzöffnung. War eine spannende Zeit. Damals DDR zu Ende, was da passiert ist, Grenzöffnung. Ich war live dabei damals, als ich Sparkasse-Lehre angefangen habe. War gerade mein erstes Sparkassenjahr, Ausbildungsjahr. Da waren wir im Harz und dann war die Grenzöffnung damals im November. Also war eine spannende Zeit und die Zeit habe ich dann auch mitgemacht.
Und dann war es ja im Grunde genommen so, dass genau die Jahre ja die Jahre waren, wo dann die Wirtschaftswunder passiert sind. Also wo dann nach der Grenzöffnung dann eben wieder mehr Synergien entstanden sind und man wieder ein bisschen Aufbruchstimmung hatte. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Also eins habe ich mitgenommen. Ich war damals noch jung, ja. Aber allein diesen Mauerfall.
Wie alt warst du denn da?
Ich habe 18, 19 war ich, das war mein Alter genau. Ich war damals genau so mittendrin. Aber es war allein diesen Mauerfall zu erleben, was da passiert ist, dass wir Mauern einreißen können in Deutschland, das war ein bewegender Moment. Und da habe ich eins für mich gelernt, wenn solche Momentums des Lebens passieren, solche Chancen, die muss man nutzen. Also da passiert sehr viel. Und man hat auch gesehen, was die Menschen bewegen können, was sie verändern können. Das war damals, diese Grenzöffnung war gigantisch, war hochemotional, war eine tolle Zeit und dann begann die Aufbruchstimmung. Das hat man ja gemerkt und war ja viel zu tun. Ich wäre gerne so ein paar Jahre älter gewesen, dass ich noch ein bisschen mehr Erfahrung gehabt hätte. Aber dann habe ich auch ab 95, 96 auch selbst im Osten war ich unterwegs und habe da einiges gemacht. War gleich ab 91 war ich drüben beim Hobby Yacht unterwegs. Mhm. Da waren viele Hildesheimer auch zu Besuch bei mir im Osten bei Rathenow. War eine schöne Zeit. Mhm.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Podcast mit Martin Kind, weil Martin Kind hat gesagt, damals hatten wir halt auch in der Aufbruchstimmung eine Leistungsorientierung. Ich meine, ich habe größten Respekt vor den Menschen, die in der Zeit gearbeitet haben, weil man einfach was schaffen wollte. Und da hat er auch so ein bisschen nebenbei halt ja so belächelt, dass wir halt über 4-Tage-Woche sprechen und dass wir Wochenenden nicht arbeiten. Er meinte, in China arbeiten die jeden Tag. Die haben de facto 2 Tage mehr Wettbewerbsvorteil. Das können wir gar nicht aufholen. Aber vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu zu sprechen, dass wir diese Aufbruchstimmung auch jetzt gerade wieder brauchen. Aber vorweg nochmal, Sparkasse verstanden, Häkchen dran. Was ist danach passiert in deinem Leben?
Sparkasse verstanden, dann Diplomkaufmann gemacht und dann war ich in der Welt unterwegs und habe während der Zeit Studium auch meine Frau kennengelernt. Damals auf Gran Canaria, da habe ich sie kennengelernt.
Okay, aber ist er beide Hildesheimer?
Sie kommt aus dem Landkreis Hildesheim und da bin ich mittlerweile seit über 30 Jahren. Und zwar im Südkreis, unten bei Lammspringe. Da bin ich wohnhaft seit 30 Jahren. Habe Silberhochzeit letztes Jahr hinter mir.
Oh, gratuliere. Also
1,5 Jahre hinter mir. Habe 2 erwachsene Töchter und bin dort in Neuhof Lammspringe, einem kleinen Dorf mit weniger als 400 Einwohnern gelandet und lebe da im Mehrgenerationenstil mit Schwiegereltern, meinen Töchtern mittlerweile auch zurück aktuell nach dem Studium, nach Ausbildung. Leben wir dort mit 3 Generationen auf dem Hof zusammen, arbeiten zusammen, haben auch Land und Wirtschaft zu Hause. Ach, ich habe auch Hühner, die habe ich, hole morgens meine Eier aus dem Nest raus. Das sind Sachen, die machen mir Spaß und ich zum Beispiel mit Schwiegervater bin ich auch gerne handwerklich unterwegs. Er versucht mir seit 30 Jahren einiges beizubringen. Es klappt mehr oder weniger, aber den Tisch bei
Betonung mir. Betonung liegt auf, er versucht.
Er versucht. Also Hoffnung ist nicht ganz aufgegeben, aber zum Beispiel so ein Tisch im Büro, im Wahlkampfbüro, den bauen wir dann zusammen. Und da hat auch Carsten Paulik den Stamm damals geliefert, hier ganz in der Nähe.
Da war ja zu Gast übrigens.
Ja, ach so. Und mit Carsten und dann haben wir zu Hause einen Schwiegervater den Stamm aufgesägt und habe eine eigene Tischplatte rausgebaut aus einem Walnussbaum. Wieder im Wahlkampfbüro ist auch zu sehen.
Bevor wir auf Landwirtschaft sprechen kommen, du hast deine Frau auf Gran Canaria kennengelernt, aber ihr kanntet euch vorher schon in Hildesheim oder tatsächlich dort vor Ort das erste Mal kennengelernt?
Nein, wir kannten uns nicht vorher aus Hildesheim heraus. Ein Freund kannte sie und darüber haben wir uns kennengelernt damals auf Gran Canaria.
Okay, und dann ist daraus eine Freundschaft entstanden, dann die Ehe und jetzt ist es 30 Jahre rum.
30 Jahre sind rum und die Töchter sind groß. So schnell geht es.
Okay, Unternehmensberatung hast du eben noch angesprochen gehabt. Für wen genau hast du gearbeitet?
Das war ein Zusammenschluss von mehreren Unternehmensberatern, die damals die Sparkassen beraten haben. Wir haben dort Scoring-Programme eingeführt in der Sparkasse im Osten.
Okay. Und was war dann der nächste Schritt bei dir in deinem Lebenslauf?
Dann bin ich zurück in den elterlichen Betrieb. Mein Vater hat mal ganz früher mit meinem Onkel zusammen Firma Lüder in Hildesheim gegründet. Dort habe ich mit meinem Bruder Sebastian auch jahrelang gut zusammengearbeitet und wir arbeiten heute auch gut zusammen. Und unsere Wege haben sich dann irgendwann familiär, also beruflich gesehen, vor einigen Jahren mal getrennt, vor 12 Jahren. Seitdem macht jeder sein eigenes. Wir arbeiten aber teilweise auch wieder zusammen. Und
Lüder heißt, dein Vater ist Gustav Lüder?
Ja.
Und er ist der Gründer oder der Nachfolger von der Lüder Unternehmensgruppe?
Nein, Gustav Lüder ist mein Vater und das war früher G&G Lüder.
Okay.
Und mein Vater und mein Onkel haben hier viel gebaut in der Region Hildesheim, haben hier viele Wohnungen privatisiert, was heutzutage nicht mehr so einfach ist, haben Teileigentum geschaffen. Ich glaube, hunderte, wenn nicht sogar tausende Wohnungen, die von meinem Vater und meinem Onkel und nachher auch von uns hier aufgeteilt wurden. Damit konnten Leute sich Eigentum schaffen. Ich glaube, die sind heute alle noch sehr dankbar, dass sie die Wohnung gekauft haben.
Das heißt, also im Grunde genommen hat dein Vater genau diese Aufbruchstimmung genutzt und hat gesagt, okay, jetzt geht gerade ein bisschen was und hat dann angefangen zu bauen, zu sanieren und Wohnraum zu schaffen und dann partiell zu verkaufen?
Ja, ganz früh. Also mein Vater ist ursprünglich kommt aus der Versicherungswirtschaft. Also mein Vater war Versicherungsvertreter, damit hat er angefangen. Aus Binder hinten bei Holle liegt das. Da ist er mit dem Fahrrad losgefahren, hat die ersten Versicherungen verkauft für die Vereinigte Tierversicherung, VTV. Damit ist er groß geworden mit dem Thema Versicherung, hat das Thema Immobilien danach entdeckt. Also mein Vater war damals nach dem Krieg wirklich derjenige mit dem Fahrrad. Dann kam der erste VW Käfer unterwegs und hat hier über Versicherungen und dann Immobilien und dann die Hausverwaltung
klassisch. Kannst du dich daran erinnern, an den ersten VW Käfer?
Ich?
Ja.
Nein.
Okay.
Nein, das war noch vor meiner Zeit.
Okay.
Das ist schon Urzeiten her.
Okay.
Mein Vater mittlerweile, die Firma müsste fast, ja, müssen ja irgendwann ein Jubiläum haben, 75 Jahre.
Ja. Was mich interessiert ist, war dein Vater religiös?
Mein Vater war religiös, auf jeden Fall. Er war sehr Literatur interessiert, hat viele Bücher geschrieben, das kennen noch viele Leute hier, hat viel Lyrik gemacht, Gedichte, das war mein Vaters Steckenpferd, und die Malerei, also Kunst, das waren so zwei Sachen, die hat mein Vater unheimlich gerne gemacht. Da hat er seinen Ausgleich gefunden zum, sagen wir mal, Job.
100%. Und wurdest du mitgeschleppt in die Malerei oder durfst du deinen eigenen Weg gehen?
Also meine Malerei ist dann irgendwann mal hängen geblieben bei Helgoland im Frühling. Das ist eine blaue Fläche mit ein grüner Punkt. Das war meine Malerei. So ein, zwei Sachen habe ich auch mitgenommen. Aber das Thema Literatur, Lyrik ist nicht bei mir hängen geblieben. Da habe ich andere Prioritäten gelegt.
Okay, und ich höre ja raus, Drei-Generationen-Haus wohnst du, Vater hat so ein bisschen auch geprägt. Was sind so die Grundwerte oder die Grundmoral, die du von deinem Vater mitbekommen hast?
Das Wichtigste ist für mich, vielleicht da kommt auch der Name ein bisschen her, diese Offenheit und Ehrlichkeit. Also ich gehe und ich glaube, die Welt kannst du nur begegnen, indem du komplett offen, transparent in die Welt rausgehst. Da wirst du auch manchmal enttäuscht, wenn einer was Böses von dir will. Dann wirst du auch mal, sag mal, zur Seite geschopft. Aber um Sachen in dieser heute schnelllebigen Zeit umzusetzen, zu machen, musst du mit allen Partnern privat, Freundeskreis, Geschäftspartnern immer komplett offen, transparent umgehen und sie mitnehmen. Damit jeder weiß, was kann er und was kann er nicht. Und mein Motto ist dann immer, nur wenn ich weiß, was ich nicht kann, dann kann ich wissen, was ich kann. Also da auch wirklich Fehler einzugestehen und wirklich tolle Leute mit an die Seite zu holen, um diese Fehler dann letztlich.
Das ist ja auch so ein bisschen in deiner Wirtschaftswelt, auch so ein bisschen deine Geschäftsethik, dass du fast immer einen Geschäftspartner dabei hast. Also dass du selten irgendwas im Solo-Business machst. Du hast ja jetzt noch ein bisschen nebenbei erwähnt, ja, Lüder Baugruppe mal mitgemanagt und dann halt andere Geschäftsmodelle aufgebaut. Aber es gibt ja echt viele, teilweise Startups, teilweise Geschäftsmodelle, die du aufgekauft hast oder selber gegründet hast, aber selten alleine. Glaubst du, das ist doch so ein bisschen dein Erfolgsrezept, dass du halt immer die richtigen Leute findest und mit denen das zusammen machst?
Das ist die Kunst heutzutage, dort die richtigen, fairen Partner an die Seite zu bekommen, mit denen die Themen zu machen. Also mein Steckenpferd ist immer gerne, ich habe mit der Generali AG aus München Unternehmen, Hannover Rück Unternehmen, mit einer Volksbank, auch große Konzerne mit an die Seite zu bekommen und immer fair miteinander auseinanderzugehen. Also Versicherung ist sicherlich ein Unternehmen, was ich sehr stark auch vorangetrieben habe, ausgebaut habe. Da hatte ich mal die Generali AG dran beteiligt. Dann habe ich sie rausgekauft, haben uns getrennt. Dann ist jetzt eine Concordia dabei. Das sind Unternehmen, die wir weiter ausbauen. Und wie hat
das? Was genau versichert ihr? Also das ist ja eine Firma von dir.
Da kommt mein Vater ursprünglich her. Wir sind Versicherungsmakler, aber heutzutage sind wir jetzt nicht auch Dienstleister bundesweit und für Seniorenbestände, also Versicherungsbestände, die nicht mehr betreut werden, die kaufen wir auf und betreuen sie und bauen sie digital aus mit Partnern. Und das, also das sind, sag mal, Seniorenlösungsmodelle, Pensionsmodelle für Versicherungsvertreter, und die bauen wir da aus. Das ist jetzt in Hildesheim in der Ratherstraße und da ist ein Geschäftsführer, die Concordia ist dran beteiligt, läuft.
Ja, ja. Ist ja auch so ein bisschen auch eine Unternehmerfamilie, weil dein Bruder macht im Bau noch weiter, du machst Versicherungen, du machst auch erneuerbare Energien, dazu kommen wir gleich zu sprechen. Deine Schwester macht Hausverwaltung und makelt mit AK Immobilien und KLK. Also ist ja auch so ein bisschen Wirtschafts-DNA drin in der Lüder-Familie.
Definitiv sind wir drin. Also wir stehen jeden Morgen neu auf und überlegen, was wir neu machen können und wie wir uns neu aufstellen können. Ich musste an der Stelle noch eins erwähnen. Ich habe auch einen großen Bruder, Sebastian, der sitzt am Weinberg in Hildesheim. Und dann habe ich noch einen kleinen Bruder, Benedikt, der sitzt am Hohensen.
Du bist das Sandwich-Kind.
Ja, ich bin das Sandwich-Kind und Benedikt ist der Architekt. Der hat sein Architekturbüro mit
10. Ja, genau, Projektsystem, ne?
Genau, Projektsystem, und der arbeitet mit 10 Leuten und ist regional, auch überregional viel unterwegs. Mhm. Und ja, ist als Architekt da, glaube ich, sehr erfolgreich und hat sich auch gut selbst dort gefunden und seinen eigenen Weg gegangen.
Mhm. Rasbauhof, ein sehr großes Gebäude in Hildesheim. Das ist auch eines deiner Projekte, was du gemeinsam wieder mit Geschäftspartnern dann aufgekauft hast. Mit welcher Motivation?
Wir sind nebenan unterwegs in der Rathausstraße und jeder redet Innenstadt. Wie kriegen wir die Innenstadt wieder belebt? Und da kam ein toller Geschäftspartner der Benedikt Salzer, Familie Salzer Ecke.
Apotheker Salzer?
Apotheker Salzer. Und sagten, hier, wir müssen den Ratsbauhof. Du sitzt da nebenan und ich hatte ihm das erzählt, dass ich mich mit der Immobilie beschäftige, weil sie lag ja jahrelang oder jahrzehntelang im Röschenschlaf.
Ja.
Keine Diskothek mehr unten drin, verlodderte, viele verschiedene Eingänge, und dann kam Benedikt Salzer mit Familie Salzer-Ecker, hat hier eine tolle Idee gehabt, lass uns hieraus ein Ärztezentrum oder ein Arzthaus 4.0 bauen oder der Zukunft bauen. Und Wir zentralisieren die Eingänge, bauen das komplett einmal neu, komplett auch neueste Technik, auch neuesten Standard. Das Parkhaus unten schon teilweise auf Vordermann gebracht. Und wir hat, das hat mein Vater mir beigebracht, 500 Meter um den Marktplatz herum, Immobilien, die werden immer laufen. Und mit so einer einmaligen Gelegenheit, mit einem Parkhaus darunter, mit über 400 Einstellplätzen, muss man das Thema einfach angehen. Es ist sicherlich in der Zeit mutig gewesen, aber es
ist... Wollte ich gerade sagen, weil jetzt gerade ist ja eher so in der Bauwirtschaft ein bisschen Ruhe und Stillstand. Ja, also es gibt ja sowohl von den Bauunternehmen gibt es ganz viele Meldungen mit Insolvenzen, dann gibt es generell, glaube ich, letzte Woche einen Artikel von der Hatz, dass wir einen Rekordtief haben, was Neubau angeht. Zu der Zeit war es ja schon mutig zu sagen, ach komm, egal, wir investieren. Natürlich hat so ein Objekt auch immer finanzielle Interessen, also auch finanzielle Hintergründe. Aber es ist schon ein Benefit für Hildesheim, dass diese Immobilie wieder belebt wird, weil dann dort auch mehr Verkehr wieder stattfindet, weil die Läden drumherum auch profitieren können, weil der Marktplatz profitieren kann, weil die Schuhstraße profitieren kann. Aber das Konzept verändert sich schon so. Es wird jetzt keine Handelspassage oder sowas, aber es wird ein Gesundheitszentrum.
Komplett 100% Gesundheitszentrum mit einem zentralen Eingang, mit einem neuen Treppenhaus in der Mitte.
Ist schon bekannt, wer die Mieter werden?
Ja, das ist bekannt. Also da sind auch die neue Urologie eingezogen. Dann geht unten im Erdgeschoss rein das Thema Berner Krankenhaus, das Vincentinum.
Ah, okay.
Die gehen da auf 1600 Quadratmeter Fläche rein mit mehreren Praxen. Und dann haben wir noch ein ambulantes Operationszentrum, was ausgebaut wird. Das ist noch nicht 100% spruchreif, aber das ist das letzte Maßnahme, die noch gemacht wird, und dann ist es fertig im Prinzip, komplettiert. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es fertig ist, bevor ich in meinem Leben selber Veränderungen antrete, aber ja, das ist nun mal anders gekommen.
Ja. Stichwort nochmal in der Wirtschaft, Energiewirtschaft, ja, erneuerbare Energien. Da hast du ja auch ein Unternehmen, das nennt sich, glaube ich, JLRE.
JLRE Erneuerbare GmbH, ja, das ist auch ein Unternehmen mit Partnern aufgebaut. Ich bin seit über 20 Jahren, das habe ich damals von meiner Frau in Neudorf am Springe kennengelernt. Da wurden damals, als ich da hingekommen bin, die ersten Windräder gebaut. Und das habe ich dann kennengelernt dürfen, habe da tolle Geschäftsleute kennenlernen können, das heute Geschäftspartner sind. Und habe dann über viele Jahre im Osten der Republik, außerhalb der Region Hildesheim, meine Erfahrungen sammeln können mit Photovoltaik, großen Aufdachanlagen auf landwirtschaftlichen Betrieben im Osten, mit Projektierung von Windparks, habe da immer mit guten Projektierern zusammengearbeitet. Und dann hat sich vor 3 Jahren das Platz so ein bisschen gewendet. Energiewende wurde nochmal richtig Turbo eingelegt durch die Ampel in Berlin. Und dann habe ich gesagt, wenn jetzt die Projekte auch im Landkreis Hildesheim, in der Region, im Umkreis 100 Kilometern ausgebaut werden, dann muss ich dort hier vor Ort das auch mit Partnern gemeinsam umsetzen und die Projekte versuchen auch hier vor Ort zu halten, wenn sie schon kommen. Bevor sie überall in der Welt verstreut und verkauft sind, versuchen wir diese Projekte auch vor Ort umzusetzen.
Hildesheim first.
Ja.
Kann man sagen, also gibt es ein Investitionsvolumen, wo man sagen könnte, das habt ihr in den letzten Jahren in erneuerbare Energien investiert? Also sind das eher 5 oder 50 Millionen? Sind das?
Das geht eher dann in die 50 Millionen.
Okay, Wahnsinn. Wenn man so viel in der Wirtschaft macht, Objekte wie Ratsbauhof und Co., ich will gar nicht alle bei Namen nennen, also Bauwirtschaft, Energiewirtschaft, Versicherungswirtschaft und alles auch Geschäftsmodelle, die auch wirklich erfolgsversprechend sind mit den richtigen Partnern dabei. Welche Motivation verfolgt man, um dann zu sagen, Moment, ich gehe jetzt in die Politik?
Ja, das ist eine gute Frage, wurde auch lange mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern diskutiert, und Ostern 2024 haben wir dann gemeinsam einen Schluss gefasst, dass ich diesen Schritt mache. Ich war über 16 Jahre kommunalpolitisch ehrenamtlich unterwegs, habe da schon viel Zeit ehrenamtlich, in Anführungsstrichen ehrenamtlich, hier in den Gemeinderat am Springe und im Kreistag Hildesheim.
Also eigentlich machst du schon seit 20 Jahren Politik,
ja,
nur nicht in der Dimension.
Genau, also ich bin vor Ort und bin dort ehrenamtlich unterwegs, verbringe meine Zeit dann im Kreistag Hildesheim. Ich konnte es immer machen, weil ich zu Hause dieses Mehrgenerationen auf dem Hof in am Springe habe, dass ich mir die Zeit nehmen konnte. Dank meiner Frau und meiner Schwiegereltern, die haben mir viel Freiraum gegeben. Da an der Stelle auch mal besten Dank, dass ich das machen konnte. Und ja, Ostern 2024, man sieht diesen Unmut und es bestätigt momentan mich gerade von Tag zu Tag mehr, diesen Schritt richtig gegangen zu sein. Weil wenn man einer noch von Politikverdrossenheit redet, wenn ich allein morgen die Veranstaltung bei der HAZ sehe, wo die Anmeldezahlen durch die Decke gehen, wo die Leute das Thema Politik, wohin gehen wir, so stark interessiert, war der Entschluss 2024, glaube ich, jetzt mittlerweile genau richtig, obwohl er mich wirklich extrem fordert. Aber und ein Motivationsgrund ist definitiv, wenn Deutschland so weitermacht wie in den letzten Jahren, keine Antworten findet auf die Fragen der Zukunft, auf die Veränderung. Ich bin auch ein absoluter Anhänger, die Zukunft lässt sich nur mit Innovation, mit Fortschritt lösen. Und wir dürfen nicht abdriften in eine komplette staatlich gelenkte Planverwaltungswirtschaft, sondern wir sind groß geworden mit der sozialen Marktwirtschaft, mit den tollen Ludwig Erhard. Das sind Sachen, wir haben da so tolle Erfolge gehabt letzten Jahrzehnte. Und diesen Wohlstand und die Zuversicht, die müssen wir wieder für Deutschland haben. Und wenn es so weitergehen würde, müssen wir fast gar kein Unternehmer mehr in Deutschland sein, weil es uns so alles staatlich gelenkt wird.
Hm. Vor ein paar Wochen war hier die Veranstaltung bei Unternehmer Hildesheim, bei der Podiumsdiskussion. Da hat Werner Fricke gesagt, Justus Lüder ist ihr Nachname eigentlich ein Vorteil, weil man dann Türen geöffnet bekommt. Mein erster Gedanke war, also ich finde, bei ihm ist sein Nachname eher ein Nachteil, weil mein erster Gedanke, als ich die Schlagzeile gelesen habe, Lüder gegen Bettels, wer darf hier in Hildesheim kandidieren, war mein erster Gedanke, also bei Lüder oder bei Bettels, bei beiden habe ich den gleichen Gedanken gehabt, und zwar, welche Interessen verfolgen die? Finanzielle Interessen kann es eigentlich nicht sein. Also so viele Unternehmen, so viele Objekte, aus der Motivation heraus würde es keinen Sinn machen, sich aufstellen zu lassen. Der zweite Gedanke war tatsächlich, gibt es da noch mehr im Hintergrund? Ist das vielleicht Lobbyarbeit für seine eigenen Unternehmen? Ist das vielleicht Lobbyarbeit für seine Brüder? Also was steckt da wirklich dahinter? Und das sind ja Fragen, die wirklich viele Menschen im Kopf haben, wenn die deinen Nachnamen hören und sagen, auch noch Bundestagskandidat. Wie antwortest du darauf?
Also was ich in den letzten 20 Jahren oder 15, 16 Jahren gemacht habe, ich war in der Politik schon immer zu Hause. Also das ist meine Antwort. Ich habe ja schon immer Politik hier vor Ort gestaltet. Und ich habe jetzt eine einmalige Chance, dadurch, dass die Kinder die Ausbildung abgeschlossen haben. Die Kinder sind groß. Und mein Leben bestand schon immer aus Veränderung. Und parallel die Sachen, die ich aufgebaut habe, funktionieren. Tolle Geschäftspartner an der Seite, sie können auch weitergehen. Und meine Kinder können sich frei entscheiden, wo die Reise hingeht. Oder die Geschäftspartner, wir können da gemeinsam Wege finden. Und wirklich diesen Schritt zu machen, war wirklich aus inneren Überzeugungstrieben heraus, das Thema wirklich anzugehen. Dort versuchen Veränderungsprozesse, diese positive Aufbruchstimmung mal wieder in Deutschland zu erzeugen und wirklich nicht nur reden, was die Menschen ja wirklich aufregt. Es wird geredet, geredet, geredet. Reden ist wichtig, kommunizieren ist wichtig, aber es muss auch was passieren. Und das ist den Anspruch, den ich mir selber gesetzt habe und wirklich in diese Veränderungsprozesse einzusteigen, weil das ist meine DNA. Ich stehe jeden Morgen auf und das kennt meine Familie zu Hause am besten. So, was machen wir heute anders? Also ich überlege wirklich jeden Tag, was kann man anders machen und wo kann man Veränderungsprozesse in Gang setzen, weil unser Leben besteht aus Veränderung. Wenn ich mich nicht ständig als Unternehmer verändern würde und anpassen würde und neu machen würde und vielleicht vorangehen würde, würden wir hinten runterfallen. Und das ist, glaube ich, diese DNA auch vielleicht dann in dieser politischen vielleicht Laufbahn bundespolitisch dort einzubringen, auch über wirklich Veränderungsprozesse, und wie kommt es wirklich dann beim Bürger auch an, umzusetzen.
Und also deine größte Motivation ist tatsächlich die, dass du sagst, wenn wir jetzt nichts verändern, dann brauchen wir bald keinen Unternehmer mehr.
Das ist mein toten Ernst. Also wenn ich sehe, wie unsere Wirtschaft in Deutschland momentan runterfällt, hinten runterfällt, wir sind Schlusslicht Europas, wir waren die Lokomotive Europas in der Welt. Jeder hat hier immer gerne hergeguckt und wir machen uns gerade komplett kaputt. Und das ist eine riesen Motivationslage.
Wem gibst du da die Verantwortung? Sagst du, die Politik hat die Wirtschaft kaputt gemacht oder die Wirtschaft war nicht innovativ genug und hat deswegen den Zug verpasst? Also man ist ja immer so die Frage, wer trägt die Schuld? Sind das politikgetriebene Probleme? Oder sind das einfach, weil die Wirtschaft nicht innovativ genug war? Dafür kann ja auch die Politik auch am Ende des Tages ja auch nichts. Also, was denkst du darüber?
Zwei Sachen. Also erstmal, sicherlich ist die Wirtschaft oftmals auch selbst schuld dran. Also da können wir dann gleich über Volkswagen nochmal reden. Aber meine größte Sorge, und das ist immer, was ich selber ja kennenlernen durfte in der Kommunalpolitik. Politik ist eine. Das sind Leute, die Entscheidungen treffen, die etwas zu sagen haben. Und ich sag's immer wieder, hier auch selbst im Kreistag. Der Kreistag ist das bestimmende Organ. Der Landrat hat die laufenden Geschäfte der Verwaltung zu machen. Und wie kann die Politik wirklich Prozesse in der Verwaltungswirtschaft in Gang setzen? Wie können wir Veränderungen, zum Beispiel Denkmalschutz? Wir sitzen hier jetzt gerade am Dammtor. Dass die Denkmalbehörde ist, man muss ja den Eindruck haben, wir werden regiert von Archäologie und Denkmalbehörde und Bombenräumdienste, sodass kaum noch einer Lust hat, das Risiko Bauen anzugehen hier in der Region. Wenn wir sehen, wie lange die Dammstraße hier in Hildesheim stillsteht. Und das ist, wie kann die Politik dort in diese Behördenstruktur einwirken und dort Veränderungen oder letztlich dort auf ein normales Maß wieder zurückschrumpfen? Das sind Fragen, die beschäftigen mich schon sehr. Und da sich einzubringen, das ist zwar nicht alles jetzt Bundessache, das ist auch Ländersache, aber das Zusammenwirken von allen Ebenen ist ein Riesenthema.
Aber gutes Stichwort, Bundessache und Landessache. Auch ich habe ja immer häufig so den Gedanken, ja, wenn Justus gewählt wird, dann könnte er eigentlich das und das verändern oder das und das verändern, das hätte dann Hildesheim davon. Aber es geht ja meistens auch gar nicht, weil man erstmal verstehen muss, was wird auf kommunaler Ebene entschieden, was wird auf Landesebene entschieden, was wird auf Bundesebene entschieden. Was geht denn eigentlich überhaupt? Also was kann ein Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Hildesheim für Hildesheim selber bewirken?
Also ja, ich bin noch kein Politikprofi. Ich war jetzt zwar einmal in Berlin, durfte mir Berlin ein bisschen reinschnuppern. Da habe ich auch viel schon kennenlernen dürfen zwischen Land und Bund, welche Unterschiede da sind. Aber das Entscheidendste ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch durchsetzbar sind, dass immer, wenn einer auch was tut, das ist mein Credo, es allen anderen zugutekommt und Veränderungsprozesse einzuleiten. Also die bundespolitische Ebene ist ja die gesetzgebende Ebene, wo Entscheidungen getroffen werden, wie wir letztendlich unser Zusammenleben, unsere Gesellschaft in Deutschland strukturieren, organisieren. Nehmen wir das Thema jetzt mal Sport. Nehme ich mal Sport, mal ist fast ganz, ganz viel Ländersache runtergebrochen auf die kommunale Ebene. Der Bund hat da relativ wenig zu tun. Allerdings sind wir von der CDU auch der Überzeugung, dass wir das Thema Sport auch bundespolitisch mehr verankern müssen, mehr Aufmerksamkeit reinkriegen müssen, dass letztlich auf den Ebenen, und das ist immer das Entscheidendste, vom Bund über Land bis zum Bürger, der hier vor Ort wohnt, meinetwegen in Hasum, Nordstemmen oder Sölde oder bei mir in Amspringe, dass es da wirklich ankommt und dass, wenn wir vom Bund Aufgaben runterbrechen, die Finanzierung auch bis unten sichern. Das kann nicht sein, dass wir uns stundenlang in unseren Kommunalräten, Gemeinderäten, Stadträten, Kreistägen über das Thema Kita-Finanzierung die Köpfe einhauen. Die Finanzierung ist Landsache. Und da wird etwas bestellt. Und ich kenne es immer, wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen. Und die Finanzierung in unseren Kommunalhaushalten geht nach hinten los. Ich würde mich viel lieber in unseren Stadtgemeinderäten darüber unterhalten, was können wir hier vor Ort effektiv tun für Wirtschaftsansiedlungen, für Rahmenbedingungen? Und ich würde mich nicht über Kita-Kosten ein komplexes Regelwerk unterhalten, sondern das muss einfach von der Verwaltung erbracht werden. Es muss funktionieren. Da muss sichergestellt sein, die Finanzierung bis auf die kleinste Ebene von Bürger, bis zum Bürger runter.
Ostern 2024, du sitzt am Kamin mit deinen Töchtern und deiner Frau und machst dir die Gedanken und sagst, will ich in die Politik, will ich diese Veränderung? Dabei musst du auch die Frage beantworten, wenn ich das will, also wenn die erste Frage mit Ja beantwortet wird, mit welcher Partei gehe ich raus? Weil du bist Unternehmer, hätte man jetzt gedacht, FDP-nah. Du bist, das sage ich wirklich ehrlich und ernst gemeint, super empathisch und auch mit einem sozialen Gewissen, wäre auch die SPD denkbar. Du kommst aus der Energiewirtschaft, wäre auch die Grünen denkbar. Aber du hast ja am Ende des Tages für die CDU entschieden. Was waren für dich die Kriterien, dass du gesagt hast, ja, das ist meine Partei, damit kann ich jetzt Vollgas geben?
Also ich bin ja schon immer CDU dabei gewesen, ganz früher Schülerunion, Junge Union.
Ach, warst du auch schon?
Ja,
du warst
in der Schülerunion? Ja, da war ich auch schon mal unterwegs.
Okay.
Und ich finde mich in der CDU, in der Mitte der Gesellschaft wunderbar wieder. Und dort im konservativen Lager, das ausgerichtet. Ich gehöre damit letztlich irgendwo zur Mitte. Das Thema, ich sage auch den Grünen manchmal, ich bin ja grüner als alle Grünen zusammen, was ich mache. Ich lebe Landwirtschaft, ich habe meinen eigenen Garten, ich baue Windräder, alles in Ordnung. Dann gibt es bei der Grünen manche Sachen, die würde ich nicht so teilen. Bei der SPD habe ich auch manchmal meine Sachen. Also ich bin wirklich überzeugter Christdemokrat. Und wir müssen auch wirklich lernen, mal wieder als CDU die Leute mitzunehmen. Also die letzten Jahre und 2015, 2016, den wenigen Veränderungsprozessen, die dann angetreten sind, das hängt uns einfach noch nach. Und wir müssen jetzt einfach wieder zeigen, wir sind für die Bürger da und wir stehen für Veränderung und können etwas erzeugen. Und ein Satz noch, zum Beispiel ein guter Kanzler, den wir hatten, das war Gerd Schröder. Ich will es immer wieder merken, mit seiner Agenda 2010, er stand für Veränderung und hat etwas bewirkt. Und das kann ich und will ich an der Stelle immer wieder anmerken. Und da hat auch Frau Merkel, unsere CDU-Regierung, damals auch von profitiert die ersten Jahre.
Ich habe übrigens Gerhard Schröder gesehen, als ich mal vor 3, 4, 5 Monaten mit Jens Hade, das ist so, der war der Ex-Geschäftsführer von Howmet Aerospace, jetzt bei Weidemann, macht da jetzt seine Landmaschinen und die produzieren Fahrzeuge, Vehicles für die Landwirtschaft. Und da habe ich dann mit ihm Pizza gegessen, Hannover, bei Bestia. Bestia übrigens auch eine coole Story, muss ich auch mal erzählen, vielleicht mal bei einer anderen Podcast-Folge. Und dann ist dann Gerhard Schröder vorbeigelaufen. Und also an alle Podcast-Zuhörer, wir wollen Gerhard Schröder einladen nach Hildesheim für eine Podcast-Folge. Wir haben auch schon die ersten 1, 2 Kontakte, die ihn kennen, auch schon drum gebeten. Aber wenn es jetzt hier eine Community-Zuhörer gibt, die sagen, ich habe da auch einen Kontakt, dann gerne helfen. Wir wollen Gerhard Schröder nach Hildesheim bringen. Und das schaffen wir auch dieses Jahr noch. Ich finde ihn nämlich auch echt gut. Und ich finde, man kann von ihm halten, was man will. Und auch hier mit Putins Freund und so weiter. Aber das ist einfach ein Typ, der weiß, wie man mit Menschen umgeht und wie man Dinge auch dann zu seinen Gunsten auch hinlenken kann. Von daher würde ich diese Aussage von dir tatsächlich unterstreichen. Jetzt ist es so, dass du dann im November, Dezember mitbekommen hast, dass Christian Lindner entlassen wurde und du plötzlich gemerkt hast, shit, ich habe jetzt 7 Monate, 8 Monate, wie viel genau eigentlich, weniger Zeit. Was waren deine ersten Gedanken dazu?
Jo, also dazu sind wir ja Unternehmer genug, dass wir uns dann auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen können und müssen. Das habe ich dann auch in der Zeit gemacht. Habe ein tolles ehrenamtliches Team um mich rauf ausgebaut. Ich habe die Unterstützung der Familie bekommen. Meine Geschäftspartner haben, das geht jetzt doch schneller, als man denkt. Ratsbauhof ist noch nicht fertig. Ich wollte ursprünglich bis März, April diesen Jahres fertig haben. Dann wollte ich die Einweihungsparty machen. Es ging jetzt alles ein bisschen schneller, aber dazu lebe ich in meiner Welt, dass ich mich dann schnellstmöglich darauf einstellen kann. Und besten Dank an der Stelle erstmal an alle Geschäftspartner, Freunde, Familie für die Toleranz, die sie mir gegenüber erbringen, weil auch selbst Freundschaften manchmal in der Zeit aktuell zu kurz gekommen sind. Aber ich wiederhole das gerne immer wieder. Aber es klappt. Also das ist letztlich, und was mir durch den Kopf gegangen ist, jetzt mal Gas geben.
Mhm. Du hast eben gesagt, ganz viele ehrenamtliche Unterstützer. Ich finde das auch so ein Thema, was man nicht unterschätzen darf, weil die kommen ja nicht von heute auf morgen. Also du kannst ja nicht heute die Menschen, die du gestern kennengelernt hast, 100 Menschen bitten, könnt ihr mich unterstützen? Also das sind ja scheinbar Menschen, mit denen du seit Jahren schon Kontakt hast, denen du selber seit Jahren schon geholfen hast oder denen du selber, wo du selber mal aktiv warst in den Communities, dass die eben jetzt sagen, okay, jetzt helfen wir dir und jetzt sind wir für dich da.
Ja, einmal die, definitiv, das auf jeden Fall. Dann sicherlich aus den CDU, aus dem gesamten Landkreis. Ich habe jetzt am Wochenende wieder Silbes zur Veranstaltung gemacht, war toll, hat Spaß gemacht. Nordstemmen, Sölde, ich bin überall unterwegs. Aber auch Leute, die sich aktiv melden, die ich vorher nicht kannte, die sagen, wo können wir helfen, wo können wir unterstützen. Wir unterstützen dich, wir glauben an dich, dass du Veränderungen erzeugen kannst. Und wie du es mal gesagt hast, du bist vielleicht doch genau der Richtige jetzt an der Stelle, zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort. Dieser Tipping Point gerade, den wir da haben, etwas zu verändern. Los, wir schieben dich an. Da muss ich sagen, die Resonanz und die Leute, die sich da melden, leider kann ich nicht allen hinterherkommen, weil die Zeit einfach momentan begrenzt ist, aber sehr, sehr viel Unterstützung, die einen, egal in welcher Art auch, unterstützen.
Der Zeitpunkt für dich ist ja auch perfekt. Wir hatten auch mal Bernd Westphal hier im Podcast zu Gast. Bernd Westphal hat ja in Hildesheim sehr viel Vertrauen genossen, aber er hört halt auf. Und die Nachfolgerin Daniela Rumm ist 29 Jahre alt und du hast halt immer den Punkt, dass du sagen kannst, ich habe in der Wirtschaft gearbeitet, habe Praxiserfahrung und kannst ja diese Karte immer spielen. Ansonsten bei den anderen Kandidaten kann man das kurz machen. Hildesheim ist halt immer geprägt von entweder CDU oder SPD und das wird auch so bleiben. Also es ist immer die Frage CDU und SPD. Nichtsdestotrotz gibt es ja aber schon eine große Wählerschaft, vor allem in Hildesheim, die seit 20 Jahren immer rot gewählt haben und deswegen auch immer wieder rot wählen werden. Was sind deine Botschaften, also mit welchen Aussagen würdest du versuchen, vor allem die Rotwähler zu überzeugen?
Also ich gebe dir nicht ganz recht beim Thema SPD, CDU. Die Welt ändert sich auch in dieser politischen Welt. Und da muss man genau aufpassen, wohin ändert sich die Welt. Und wir müssen, wenn wir es nicht schaffen, aus der politischen Mitte, aus der demokratischen Mitte Antworten den Menschen zu liefern, dass wir auch verändern können, dass wir etwas anschieben können und dass wir machen können, ins Tun kommen, damit die Menschen sich wieder sicher fühlen, damit die Wirtschaft wieder nach vorne geht. Wenn wir die Antwort nicht finden, wird es auch für die politische Mitte schwer. Meine Antwort.
Also du meinst, neben CDU, SPD werden wir jetzt nicht hinbekommen, werden wir uns bei den nächsten Wahlen über AfD unterhalten müssen.
Das sehe ich so. Also wir müssen wirklich handlungsfähig werden. Wir brauchen eine starke Regierung in Berlin, die den Willen der Menschen, und das ist momentan das Konservative, sie wollen Sachen umgesetzt haben. Sie wollen zur Normalität zurück. Sie wollen wieder Sicherheit haben. Sie wollen sich sicher fühlen. Sie wollen Zukunftsperspektive haben. Das Thema Rente und Pflege haben wir noch gar nicht angesprochen. Können wir mal anders mal sprechen. Das erwarten die Menschen. Da müssen wir hin. Wir müssen halt Antworten finden, aber nicht nur reden, sondern machen. Und zum Thema, ich biete hier in der Region, mich kennen wirklich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, an meine Erfahrung als Familienvater, als Mensch. Ich bin im sozialen Bereich unterwegs. Ich bin Unternehmer, bringe meine Erfahrung daraus rein und bin in der Kommunalpolitik unterwegs. Also ich glaube, ich weiß, und wo der Schuh drückt. Und ich habe, glaube ich, das ist, was man mir zuspricht.
Wo drückt der Schuh?
Bitte?
Wo drückt der Schuh?
Und die große, also eine Empathie. Ich weiß und ich versuche zu spüren, was bewegt die Menschen gerade. Und das ist dann eher manchmal auch ein Problem, dass man sich zu sehr zu Herzen nimmt. Und man kann nicht alles machen, aber ich versuche das Beste zu machen. Ein Wort noch zu Bernd Westphal. Das war immer ein gutes Zusammenarbeiten mit ihm, mit Bernd. Er hat mir bei vielen Projekten auch ganz woanders in Deutschland immer geholfen. Ich konnte ihn anrufen und Bernd hat sofort ruckzuck geantwortet und hat mir geholfen als Unternehmer, Projekte auch umzusetzen oder in Gang zu schieben. Also an der Stelle auch nochmal besten Dank und dieses Momentum zu nutzen. Wo drückt der Schuh? Das ist also ganz simpel besprochen, ist das Thema, das sind zwei Themen. Wirtschaft zahlt auf alles ein, zahlt auf den sozialen Frieden ein, zahlt auf das gesellschaftliche Zusammenleben ein. Die Menschen müssen wieder zusammenstehen, wir dürfen nicht in Extreme wandern und wir müssen Antworten für die Zukunft finden. Wir müssen Geld erwirtschaften, wir müssen Wohlstand halten, das wollen die Menschen wissen. Und es gibt letztlich nur die Wirtschaft zahlt letztlich auf das Soziale, auf unser gesellschaftliches Leben ein. Und wir müssen uns in der Welt Europa behaupten. Und ich zum Beispiel allein das Thema Europa, Euro, überhaupt in Frage zu stellen. Wir haben es doch gesehen in England. Das ist nicht gut, was da passiert ist. Natürlich müssen wir Europa reformieren. Aber da sind ja auch momentan die EVP, die konservativen Kräfte, momentan stark unterwegs, dass sie Reformprozesse selber merken, wir müssen was anschieben. Also da bin ich guter Dinge. Der Schuh drückt an vielen Stellen. Sie Menschen
wollen. Was ist das Thema, was die Menschen dir am häufigsten erzählen und sagen, das stört mich?
Also nehmen wir das Thema. Ich war vor 2 Wochen in Großen unterwegs. Da sitze ich mit 20 Jugendlichen zusammen. Wir wollen alle AfD wählen. Meine Jungs, weswegen denn? Ja, wir fühlen uns nicht mehr sicher, wenn wir abends durch die Stadt gehen. Wir möchten wieder sicher fühlen. Wir möchten wieder sicher durch die Stadt gehen. Das bewegt mich schon.
Also du sagst, das Thema, was am meisten besprochen wird, ist das Thema innere Sicherheit.
Innere Sicherheit ist ein Thema und die Wirtschaft. Das sind die beiden Hauptthemen, die die Menschen bewegen. Und Wirtschaft, weil es auf alles einzahlt.
Okay, du hast eben gesagt, wir müssen Wohlstand erhalten. Wir brauchen eine Trendwende in der Wirtschaft, weil wir seit 2015, 16 auch nicht mehr richtig wachsen in der Wirtschaft. Das wissen wir ja alle. Aber wie? Also was kann die Politik tun? Was kannst du tun? Wie konkret kann man die Dinge verändern? In welche Richtung kann man sie konkret lenken? Mit welchen konkreten Maßnahmen?
Ich fange jetzt mal kurz vom Groben nochmal von außen an. Allgemein ist letztlich wieder der Wirtschaft Freiraum zum Atmen geben und sie nicht erdrücken. Also das ist letztlich, wir brauchen zum Beispiel jetzt, ich habe viel mit der Forstwirtschaft zu tun, wir brauchen keine neuen Waldgesetze, wir brauchen nicht ständig neue Gesetze, die uns gängeln. Wir brauchen Gründerschutzzonen, wir brauchen Gründermentalität. Ich habe sehr viel im Osnabrücker Raum zu tun. Da ist das gut. Wir brauchen lokale Initiativen, die Menschen begeistert.
Das musst du mal erklären. Also weil Startups ist ja vor allem bei meinen Zuhörern ein wichtiges Thema. Das Thema Startup-Förderung mit Hilfe von Gründerschutzzonen am Beispiel Osnabrück. Was machen die da?
Also die Grüne Schutzzone ist jetzt ein CDU-Wahlprogramm, okay, wo man letztlich Bürokratieerleichterung, Freiraum den Gründern geben möchte, in 2 Jahren selbstständig zu arbeiten. Ich würde das Thema auch gerne noch ergänzen, zum Beispiel um das Thema Rente in den Zeiten auch vielleicht Rentenzahlungen zu übernehmen. Das bewegt ja auch viele Gründer. Welche Sicherheit habe ich? Also da muss man noch etwas dran arbeiten. Also weniger Bürokratie in 2 Jahren wegen weniger Pflichten und dann, wenn die ersten Gewinne sich einstellen, auch nicht gleich sofort, dass die Steuer sofort alles wegholt, sondern Luft hat, auch die Unternehmen, die gründenden Unternehmen, auch zu investieren und nach vorne zu gehen, weil das ist ja die.
Was würde das bedeuten? Was würde konkret bedeuten? Die Startups sollen, wenn die Gründer gegründet haben, in den ersten 2 Jahren keine Abgaben haben?
Doch, Abgaben schon. Also sie werden also Abgaben, aber davon befreien. Ja gut, also ich bin jetzt nicht konkret genug. Da muss ich erst hinkommen. Da müsste ich dann auch an die Hebel zu kommen, da mitzugestalten. Aber letztlich ist das Thema Abgaben natürlich ist. Da sind da IHK-Beiträge. Vielleicht kann man da an diesen Themen arbeiten. Okay, wo kann man letztlich die Gründerunternehmen letztlich wirklich entlasten, dass sie in den ersten 2 Jahren von gewissen Aufwendungen, Lasten, selbst Bürokratieaufwand entlastet werden. Wie hilft man ihnen dabei? Aber daran müssten wir arbeiten und da kriegen wir auch Sachen hin mit der Erfahrung, die ich da habe, dort letztlich einen Wohlfühlfaktor zu bekommen, also einen besseren Faktor. Und das zweite Thema ist natürlich, wie kriege ich Kapital? Wie kriege ich wirklich Kapital?
Ist auch Hildesheim ein perfektes Beispiel, Bei Hildesheim geht das nicht. In Hildesheim kannst du kein Startup gründen und wenn du kein gutes Netzwerk hast, keine privaten Investoren kennst, du kannst weder zur Sparkasse noch zur Volksbank. Ich sage das jetzt einfach so, aber auch nicht so richtig zu Hirek, weil die Hirek dann auch sagt, geh zur N-Bank. Also die N-Bank ist schon eine gute Stelle, finde ich, gute Anlaufstelle, aber die sind wieder in Hannover. In Hildesheim hast du keine guten Anlaufstellen, wenn du gründen willst und irgendwie eine Seed-Finanzierung machen willst oder eine Series A machen willst und gründen willst und losstarten willst. Das geht ja nicht.
Ja, das
oder? Also, oder ja, sagen, also, das ist falsch.
Du hast es selber gesagt, bisher musste ich alles machen über Netzwerke. Ich habe da einige Startups mit Netzwerken aufgebauen können und mit Erfolgen und Misserfolgen, aber momentan die Erfolge überwiegen noch. Das ist auch gut so und viele Leute in Lohn und Brot gebracht und mit Partnern, die sind dort alle unterwegs. Das läuft gut. Aber das Kapital zu bekommen, auch in dieser Region hier, es ist wirklich eine Herausforderung. Also da gibt's ganz andere Regionen in Deutschland oder gucken wir doch nur ins Ausland oder gucken wir nach Amerika rüber. Da unterhalten wir uns über ganz andere Nummern. Da werden die jungen Gründer, Startups von der Uni, da kommt jeden Monat oder jede Woche kommt einer vorbei und guckt nach, welche besten Startups sind da und bringt dort Geld hin. Also das ist, da haben wir momentan wirklich ein Defizit, an dem wir arbeiten müssen. Da muss was passieren. Das sind vielleicht auch steuerliche Möglichkeiten, die wir haben. Verlustabziehbarkeit von Investments in Startup. Unternehmen. Also da muss dran gearbeitet werden, da muss Kapital besorgt werden. Wir brauchen Kapital, um letztlich den Gründern wirklich da etwas zu helfen. Also muss auch eine ganz neue Kultur muss da rein.
Du hast eben gesagt, Erfolge und Misserfolge. Ich finde das Thema Misserfolge auch ganz spannend. Welche Fehlerkultur vermisst du in Deutschland?
Ja, das hole ich nochmal Luft. Welche Fehlerkultur, den offenen, fairen Umgang, also nicht mit dem Finger zeigen, wenn mal was nicht erfolgt ist, nicht geklappt hat, das ist in der Welt irgendwo anders. Aber das ist vielleicht auch eine deutsche Mentalität, die will ich auch nicht komplett in Frage stellen. Aber wie kann man letztlich dort auch, sagen wir, Pufferzonen schaffen, dass Gründer, die dann etwas wagen, sie gehen ins Risiko rein. Und ein wichtigstes Thema, was ich wirklich auch habe, was mich auch dazu bewegt hat, diesen Schritt Ostern zu gehen. Ich trage viele Risiken als Gründer, aber das politische Risiko, dass sich da auf einmal der Staat was Neues einfallen lässt und einen ganz anderen Weg geht, das haben wir in den letzten 3-4 Jahren wirklich mehrfach gehabt, das kann kein Unternehmer, kein Existenzgründer mehr zahlen. Das ist ja, was ich immer sage, dann haben wir Planwirtschaft irgendwann, dann haben wir Staatswirtschaft, dann sagt der Staat, wie es funktioniert und manchmal habe ich den Eindruck, als ob Politik in den letzten Jahren in Berlin gemacht wurde, damit Unternehmen das politische Ziel umsetzen. Das ist, was mir wirklich...
Eigentlich andersrum. Eigentlich muss ja die Politik so betreiben, dass die Unternehmen ihr Unternehmensziel erreichen.
Genau. Und das ist wirklich, an dem Punkt müssen wir wirklich wieder arbeiten. Ideen, Freiheit, die Zusammenarbeit von Forschung und Entwicklung, Universitäten, das muss vereinfacht werden. Man muss dort zusammenarbeiten, man muss die Innovation suchen, man muss die Nischen suchen, Lücken suchen, mutig sein und man muss dort auch Leuten helfen, die dann mutig sind, dass man sie auch ihnen hilft auch. Und das Thema nochmal zur Region Hildesheim. Ich will das noch einmal sagen. Wir sind hier, für mich sind wir Hildesheim, Potsdam von Hannover. Also ein klein bisschen. Ne? Also wir sitzen gerade am Wasser hier, Potsdam von Hannover, aber auch Südniedersachsen ist, also selbst ein Alfeld, was ich da für tolle Unternehmen habe, Unternehmen, die stabil stehen. Und das Südniedersachsen-Thema ist ein Riesenpotenzialthema, was wir haben. Und wir dürfen nicht zu klein denken. Wir müssen mehr in Wirtschaftsregionen denken. Und da muss ich auch sagen, immer wieder Osnabrück, das ganze Osnabrücker Land. Stark, was die dort auf die Beine stellen, was sie nach vorne bringen mit einer Stiftung im Hintergrund, die Geld zur Verfügung stellt. Also da müssen wir viel mehr aktiv dran arbeiten, eine größere Region zu bekommen. Und da dürfen wir nicht nur klein hier Hildesheim denken, sondern viel mehr regionsspezifisch und auch ganz andere Regionen hier um uns herum mit einbeziehen.
Ja, das ist auch so ein bisschen auch unsere Motivation des Podcasts, dass wir halt immer sagen, dass es hier extrem coole Wirtschaftsgeschichten gibt, es Gründergeschichten gibt, nur keiner weiß davon. Und wir wollen das so ein bisschen aufklären, damit wir müssen Transparenz sorgen, damit die Hildesheimer eben wissen, okay, wir sind hier gut aufgestellt, wir haben hier tolle Köpfe und wir können ruhig mit der Brust nach vorne aufrecht gehen und stolz auf Hildesheim sein. Das ist auch unsere Motivation. Lass uns ein bisschen mal in die Themen einsteigen, politisch. Ich nenne ein paar Überschriften und dann kannst du mir sagen, was unser Problem ist und wie man das lösen könnte. Wir fangen vielleicht mal an mit dem Thema innere Sicherheit. Also das Problem hast du ja eben schon skizziert. Man fühlt sich unsicher. Was kann man dagegen tun?
Also dafür eins vorweg, ich habe nicht für alles die Lösung. Also den Marshallplan für Deutschland habe ich auch nicht parat.
Ja. Also, aber deine Gedanken einfach.
Also meine Gedanken, genau. Ja. Also auch das gefühlte Thema innere Sicherheit ist ein Thema. Das sind zwei Sachen. Wir müssen, und da sitzen jede Woche bei mir die Polizisten, allein bei mir im Büro oder Jugendrichter. Ich habe auch in der Familie einen Jugendrichter, die sich wirklich große Sorgen machen. Also zwei Sachen. Wir müssen dort den Staat wieder besser ausstatten. Wir müssen das Datenerfassung, das ist ja die Vorratsdatenspeicherung. Ich habe gestern mit Telefonanbietern telefoniert, wie kriegt man, was die Amerikaner ja perfekt machen, wie kriegt man Kriminalsachen aus dem Ausland besser, schneller hin? Da gibt es Möglichkeiten ohne Ende. Also wir müssen dort einfach unseren Leuten, zum Beispiel Polizei, wir müssen den Möglichkeiten zu geben, mit anderen Behörden zusammenzuarbeiten, also nicht nur in ihren einzelnen Bereichen, sie müssen einfach auch schneller an Daten kommen. Da darf Datenschutz überhaupt keine Rolle spielen. Das kann nicht sein, dass dort Datenschutz an diesen Stellen irgendwo behindert. Überwachung des öffentlichen Raums.
Ist das denn so? Also ist Datenschutz ein Problem für die Polizei?
Ja.
Ernsthaft?
Ja. Auch was mir erzählt wird, und das glaube ich denen auch, ist das ein Riesenthema, was versucht wird aufzubrechen, aber es ist ein Datenschutz ein Riesenthema. Ich bin auch wirklich ein Anhänger Überwachung des öffentlichen Raums. Also ich bin einmal im Monat schlafe ich in Hildesheim, so einer kleinen Einzimmerwohnung. Wenn ich mal hier unterwegs bin, früher bin ich nachts durch die Stadt gegangen. Das mache ich nicht mehr. Ich fahre manchmal jetzt meistens mit einem Taxi dann bis zur Wohnung und gehe in die Wohnung hoch. Man fühlt sich nicht ganz sicher. Also jetzt auch, das sind gefühlte Sachen. Mir ist nichts passiert, alles in Ordnung, aber nicht so, wie ich es vor 40 Jahren mal selber kennenlernen durfte, ist ein Thema. Und das Thema, was jetzt ja wirklich alle auch beschäftigt, das Thema Migrationsthema. Und ich bin nun jede Woche mit der interkulturellen Liga, zum Beispiel in der Nordstadt unterwegs, am Bahnhof, unterhalte mich in Cafés mit denen, richtig große Sitzungen, wo 10, 20, 30 Leute zusammensitzen. Und die sagen, bitte, sorgt dafür, diese illegale Migrationsfrage, das ist ein blödes Thema. Wir sind alles Migranten, die hier angekommen sind. Wir halten uns an Recht und Ordnung hier und wir werden momentan, weil es nicht kontrolliert ist, was gerade passiert in Deutschland, das ist ein absoluter Kontrollverlust, der entstanden ist. Versuch das Thema bitte, wenn du politisch dort aktiv sein kannst, auf ein vernünftiges Maß der Dinge zurückzufahren, die Kontrolle wieder zu erlangen, weil allein das in der Außenwirkung uns, die hier leben seit 10, 20, 30, 40 Jahren, uns immer wieder auf die Füße fällt und das ist nicht in Ordnung. Und ich bin der größte Anhänger von Hilfe und Asyl, aber das Thema, wir können nicht ohne Ende in unsere Systeme, wir brauchen eine vernünftige Migration in unsere Arbeitsmärkte. Das brauchen wir, alles in Ordnung, wir sind darauf angewiesen. Und die Menschen, die Hilfe brauchen, Asylrecht, wo es herkommt, brauchen wir Hilfe, da müssen wir uns einsetzen für. Das muss kommen, aber wir müssen da wieder eine Steuerung zurückgewinnen und dass die Menschen sich sicher fühlen. Das führe ich jetzt gerade ein bisschen weiter aus, weil es nun aktuelle Themen waren und weil heute, glaube ich, im Bundestag von der CDU ein Antrag eingebracht wird, der groß in Diskussion ist. Also das ist
der ist groß in Diskussion, weil die AfD da zugestimmt hat, korrekt?
Die AfD will wohl zustimmen, aber genauso hätte, also ich mache persönlich auch meinen geraden Weg. Und
aber da habe ich das Problem gar nicht verstanden. Also der Aufbruch ist da, weil CDU einen Antrag vorbereitet, den einreicht und die AfD zustimmt. Also aber was hat denn die Zustimmung der AfD mit eurem Antrag zu tun, also in direkter Weise? Also ist ja, die können ja bei allem zustimmen oder nicht zustimmen, hat dann nichts damit zu tun, ob irgendwas richtig oder falsch ist.
Ja, erstmal erwarte ich ja letztlich, dass die politische Mitte genauso, wenn jetzt, also wir haben ja viel erzählt über das Thema Migration, unsere Probleme, die wir haben. Es sind viele Sachen passiert und wir brauchen Handlung. Und genauso kann eine SPD oder die Grünen können bei diesen Themen ja mitarbeiten und sagen, okay, wir würden diese Gesetze mit oder Änderungsanträge mit einbringen. Es ist ja nicht passiert. Und das bringt mich erstmal auf der Palme. Also diesen politischen Diskurs, wie er geführt wird. Und die Leute erwarten Handlungen, die erzeugt werden müssen. Es muss schnell passieren. Und ich sage aber, ich trenne mich ganz klar, ich habe vorhin ein paar Sachen ausgeführt zu EU, Euro und so weiter, von der AfD ab. Die AfD, mit der will ich und werde ich nicht zusammenarbeiten mit der AfD. Aber jetzt, wenn die jetzt Menschen...
Spannend. Aber, okay, was ist dein Aber?
Nein, wenn die Menschen Änderungen erwarten, sie erwarten etwas, dass was passiert, dann die Grünen, SPD können alle zustimmen, die FDP wird zustimmen, das war heute Morgen zumindest in der Presse mir gesagt worden, und die Presse hat es gesagt, die FDP wird zustimmen bei diesen Änderungsentwürfen oder den Änderungsanträgen oder den Anträgen, die da eingebracht sind. Wenn die AfD jetzt zustimmt, dann ist das so. Ich bewege mich aber mit einem klaren Kurs und den gehe ich weiter und ich gucke nicht rechts oder links. Und das ist letztlich, was, glaube ich, heutzutage die Menschen auch erwarten. Wir müssen etwas verändern und wir müssen den Menschen Antworten liefern auf deren Fragen.
Was mir so ein bisschen zu bedenken gibt, ist, wir haben über das Thema innere Sicherheit gesprochen und dann hast du automatisch selber das Thema Migration angesprochen. Mhm. Inwiefern hängen die beiden Themen miteinander zusammen?
Also, ich war letzte Woche mit...
Und ich heiße Hassan mit Vornamen.
Hassan. Das weiß ich wohl. Ich war letzte Woche mit Jugendrichtern unterwegs. Der eine wollte wirklich die AfD wählen oder will die AfD wählen, weil er sagt, wir brauchen Antworten. Wir müssen etwas verändern. Und wenn ich von 10 Jugendstrafsachen 8, wahrscheinlich eher 9 Migrationshintergrund habe, ist die Integration nicht erfolgt. Und das ist letztlich...
Aber das ist kein Problem der Migration, das ist doch ein Problem der Integration. Und das finde ich auch ein Staatsversagen. Also Podcaster Hassan, Stadtwerkevorstand Mustafa, Oberbürgermeister Hannover Belit Onay. Also es gibt ja BioNTech, Corona durchgeboxt in Deutschland, türkische Migranten. Also es gibt ja übrigens auch mittlerweile in den Top 20 der reichsten Deutschen offiziell. Also es gibt ja wirklich, worum braucht man gar nicht drüber reden, genug Best-Practice-Beispiele, wie es funktionieren kann, warum es sinnvoll ist. Wenn ich in Kliniken gehe, ich kenne keine Klinik, wo es mal keinen Arzt gibt, der einen Migrationshintergrund hat. Also das Problem ist ja nicht zu sagen, Migration ist ein Problem, sondern unkontrollierte Migration vielleicht, oder nicht nur vielleicht, wahrscheinlich, vielleicht sogar tatsächlich, und eben die Integration. Aber da denke ich mir halt immer, ich bin groß geworden in der Nordstadt, in der Ottostraße. In der Ottostraße hatten wir vielleicht so insgesamt 500 Nachbarn, war Plattenbau. Und von den 500 Nachbarn waren vielleicht 20 Nachbarn deutsch. Also die Migranten waren ja sowieso immer vom Staat, immer von den Wohnungen, da wo es günstig ist und da wo man hin und her geschoben wurde. Viele Nachbarn von mir waren Leistungsempfänger, die mussten dann da wohnen. Die wohnen ja eh isoliert. Und ich finde, dass der Staat auch einige Fehler in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, warum wir jetzt da sind, wo wir sind, und dass man halt jetzt einfach Konsequenzen davon trägt. Nicht immer, nicht in einem Fall, ne? Also es gibt ja wirklich, wirklich Fälle, wo ich sage, ich verstehe die Frust, ich verstehe die Enttäuschung, die trage ich auch mit. Thema Aschaffenburg, Thema Weihnachtsmarkt, das ist nicht in Worte zu fassen, was da passiert. Und das in Deutschland, wo man sagt, wo ich immer gesagt habe, kann's rausgehen, passiert nichts. Das Gefühl verschwindet mit solchen Sachen. Aber da fällt dem Menschen, finde ich, schon schwer, eine differenzierte Meinung zu haben, weil man eben auf der einen Seite BioNTech-Gründe hat und auf der anderen Seite Thema Aschaffenburg. Oder ist überhaupt die Frage Migration da eigentlich schon nicht erlaubt, weil es um die Tat geht und nicht um den Menschen? Das war jetzt sehr viel, ne?
Also das war sehr viel. Aber du hast ja genau das angesprochen, dass auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Also erstmal an der Stelle eins angemerkt. Du und ich, wir machen alle Fehler, jeden Tag. Und am Tagesende muss ich mehr richtig gemacht haben, als falsch gemacht haben. Das ist mein Anspruch. Und auch in den letzten 10 Jahren in der Politik wurden Fehler gemacht. Die Entscheidung 2015, 2016 von Frau Merkel, die war alternativlos. Das ging gar nicht anders, weil die Menschen waren da. Das, da brauchen wir gar nicht mal reden. Danach hätte ein Kurswechsel, Anpassungsprozesse erfolgen müssen. Und das Thema ist ja wirklich das Thema Integration. Und wenn unsere Systeme an die Grenze kommen, dass es nicht erfolgt, wenn die Behörden überlastet sind und dann es zu Straftaten, weil die Verfolgung nicht funktioniert, weil die Integration nicht funktioniert, weil nicht genug gemacht werden konnte, das kann man nicht herbeizaubern. Also wenn du zu Hause Leute einlädst, sie behalten, wenn du sie einlädst, dann haben sie deine Regeln zu folgen, wie du zu Hause lebst. Wenn da Probleme sind, dann sagst du, versuch's noch einmal und dann ist vor der Tür. Und du lädst auch nur so viele ein, wie du zu essen und zu trinken hast im Haus, wie du versorgen kannst.
Verstehe ich, guter Punkt.
Und das ist das gleiche Thema zur Integration. Ich unterhalte mich den ganzen Tag. Wir sind doch alle menschenfreundlich. Und Deutschland wird auch für die Zukunft als offenes, multikulturelles Land mit unseren Rechten und Werten, wer sich daran hält, bitte lasst uns offen sein und bunt sein, nach vorne zu gehen. Das Grundrecht auf Asyl soll nicht angegangen werden. Wir beide nicht. Ich war mit anderen bei dem Kolumbianer, der abgeschoben werden sollte. Es hat sich alles geregelt. Das kriegen wir alles hin. Leute, die sich hier integrieren, die hier sich wohlfühlen, die sich einbringen, die sind letztlich hier doch herzlich willkommen. Und ich glaube, dass unser System, und das ist jetzt die große, für mich auch eine soziale Ungerechtigkeit, dass die Menschen, die sich gar nicht integrieren können, weil unser System überfordert, die in eine Parallelgesellschaft reinlaufen, dass wir das Thema dann...
Und da bin ich bei dir.
...auf alle draufschieben.
Ja.
Und das ist letztlich nicht so sozial, was ja da passiert.
Also was mich tierisch aufregt, mich selber, ist tatsächlich das Thema Parallelgesellschaft. Das ist wirklich ein Störfaktor. Und warum, das beste Beispiel, warum wir auf Migranten angewiesen sind, ist, Sascha Kutschere war ja im Podcast zu Gast. Der Podcast ist 1,5 Jahre her. Da hat er mir erzählt, dass er 11 Mexikaner aus Mexiko hierher gebracht hat, überzeugt hat, dass die hier arbeiten sollen in Hildesheim. Der ganze Prozess, also es gibt zwei ganze Mitarbeiter, die sich schon gekümmert haben. Die haben hier die Wohnung bezahlt bekommen, sie mussten hergebracht werden, Willkommensprämie und so weiter und so fort. Und der ganze Prozess, ich glaube, ich will jetzt nichts falsch sagen, sonst gerne in den Podcast nochmal reinhören mit Sascha Kutschera, aber ich glaube, pro Mitarbeiter hat es um die 50.000 € gekostet. Das heißt, 11 Mexikaner hierher zu holen, hat 500.000 gekostet. Wenn wir aber vom Grundsatz aus schon von außen betrachtet ein migrantenfreundliches Land sind, ein innovatives, digitales Land sind, dass die guten qualifizierten Leute sowieso schon hierher kommen wollen, würden wir sogar sofort an Wertschöpfung, an Geld sparen, an Kosten sparen und Wertschöpfung generieren. Also wir brauchen das ja tatsächlich. Nur halt, wie du sagst, genau, nur so viele Menschen aufnehmen, wie man kann, wie man zu essen hat, wie man auch integrieren kann, weil Zeitfaktor, weil Bürokratie, weil Prozessfaktor, weil Kostenfaktor, da bin ich bei dir.
Also du merkst gerade, wie ich da unruhig werde bei dem Punkt. Ich bin jetzt, glaube ich, jeden Tag mit Unternehmen, ich habe viel mit Unternehmen zu tun. Und genau das Thema sprechen ja alle an. Also, sie haben momentan das Fachkräfteproblem und die Fachkräfte werden gerade abgesteckt, Deutschland, A, durch die hohen Lohnnebenkosten und A, weil sie den Eindruck haben, in der Welt nach draußen, Deutschland ist nicht ausländerfreundlich, weil wir unsere Systeme komplett überfordert haben. Und das muss korrigiert werden. Da brauchen wir Lösungen, da muss was passieren, dass wir in der Welt wieder anders erscheinen. Und
aber ein Punkt, den wir in dem Zusammenhang erwähnen müssen, ist das Thema Bürgergeld.
Ja.
Soll es eine Bürgergeldreform geben? Sollte es komplett abgeschafft werden? Was ist deine Meinung dazu? Ich habe eine sehr klare Meinung, aber die sage ich erst dann, wenn du mir gesagt hast, was du darüber denkst.
Also zum Bürgergeld. Die Menschen, die Hilfe benötigen, ich will nicht drüber reden, die Zuverdienst, wo sie pflegebedürftige Kinder zu Hause haben, darum rede ich gar nicht. Ich rede um die Bürgergeldempfänger, die arbeiten könnten. Da können auch nicht alle 100% arbeiten, da brauchen wir auch Lösungen für.
Ja, wobei, ich habe mal gelesen gehabt, es gibt 1,5 Millionen Bürgergeldempfänger, die theoretisch arbeiten könnten, aber in ihrer Komfortzone sich befinden.
Ja, also zwischen 1,5 und 1,8 Millionen. Um die geht es ja letztendlich. Und wenn wir es schaffen, nicht einen Unterschied zu finden zwischen ehrlicher täglicher Arbeit und Bürgergeld, dann haben wir keinen Anreiz mehr und die Leute bleiben zu Hause. Das fängt ja schon an bei Auszubildenden. Ich habe jetzt Auszubildende oder die hören auf mit der Ausbildung, sie bleiben zu Hause. Wir haben zwischen 20% und 35% ohne Berufsschulabschluss. Was das bedeutet für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, das ist eine Katastrophe. Und der Unterschied zwischen dem Thema Bürgergeld und wirklich täglich zur Arbeit gehen, der ist nicht in Ordnung, der reicht nicht aus. Ja. Da sind falsche Anreize gesetzt und da brauchen wir Veränderungen.
Bin ich voll bei dir. Es gab vor einem Jahr oder vor 6 Monaten gab es mal einen Artikel in der Hatz von L'Osteria, als L'Osteria in Hildesheim eröffnet hat. Und da hat er eine Story erzählt und hat dann öffentlich gesagt, er hatte 2 Bewerbungsgespräche, 2 Ukrainer, die bei ihm arbeiten sollten. Und dann haben die so ein Formular mitgenommen, sind zum Arbeitsamt und haben gesagt, hier, das müsst ihr einmal ausfüllen, damit ich arbeiten darf. Und dann haben die Kollegen beim Arbeitsamt gesagt, du kriegst doch sowieso Bürgergeld. Das am Ende kommst du beim gleichen Netto raus, arbeit doch erst gar nicht.
Das ist ja
das ist doch wirklich krass. Also ich habe mir selber so Best Practice Beispiel, bin eigentlich auch ich selber. Ich habe manchmal Kollegen, die haben es nur ein Einkommen, also eine Partei, also einer von der Ehe, einer aus der Ehe arbeitet, der andere nicht oder die andere nicht und die haben ein Einkommen. Jetzt die Frage, jetzt nehmen wir mal an, das Beispiel mal fiktiv gedacht, er bekommt 4.000 Euro brutto. Das sind netto, ausgerechnet sind das bei Steuerklasse 3 mit 2 Kindern und einem Ehepartner, der nicht arbeitet, sind das netto am Ende dann 2,8, 2,9, 3. Und wenn so ein Mensch mir dann vorrechnet und sagt, was er vom Bürgergeld bekommen würde, das sind Bürgergeldleistungen 2,2 plus die Miete bezahlt in Höhe von 600 Euro, also 2,8. Und dann rechnet er mir aus und sagt, Chef, weißt du was, ich arbeite für eine Differenz von 200 Euro im Monat. Diese 200 Euro im Monat, die kann ich im Handwerk am Wochenende nebenbei schwarz verdienen.
An einem Wochenende.
An einem Wochenende. Warum arbeite ich eigentlich die anderen 28 Tage? Warum mache ich das? Hast du einen Grund dafür? Also kannst du was erklären? Dann stehe ich da. Mein erster Gedanke ist, shit. Mein zweiter Gedanke ist, du willst ja Teil der Gesellschaft sein und du willst ja auch eine Funktion haben in der Gesellschaft. Aber das sind alles Argumente, die eigentlich nicht zünden. Das ist ja so ein bisschen Pseudo-Purpose. Also, ja, ich meine, Storytelling kann ich, ne? Wir verkaufen keine Bremsen, wir verkaufen Sicherheit. Du willst irgendwie eine Funktion in der Gesellschaft und sowas haben. Zieht aber nicht nach einer gewissen Zeit. Und Punkt Nummer 3 ist die Erkenntnis, dass man mit den Gehältern nicht mit, jetzt als Autowerkstatt, nicht mit Block am Ring und Dost und Kühl konkurriert, sondern dass man mit dem Gehalt, mit dem Staat konkurriert. Und dass die Alternative ist, nicht ist, woanders zu arbeiten, sondern gar nicht zu arbeiten. Und das war für mich so eine Erkenntnis, das geht wirklich nicht mehr. Also ich kämpfe jeden Tag um alle Herausforderungen, die es gibt als Unternehmer, aber ich will wirklich nicht bei den Gehältern mit dem Staat konkurrieren, wo die Menschen sich in einer Komfortzone sich bewegen würden, weil es einfach bequemer ist und sich auch wirklich nicht lohnt. Also man sieht es wirklich nicht im Portemonnaie und das ist ein Problem.
1000% unterstrichen und das hat, glaube ich, auch so anfänglich die Resterampel in Berlin auch erkannt, dass da irgendwas nicht mehr funktioniert. Ich hoffe, also das ist ja wieder, was alle erwarten, die Unternehmen erwarten, dass da was passiert. Und gerade jetzt in der Reinigungswirtschaft, egal wo, wir haben so viele Leute, die überall benötigt werden könnten. Und nehmen überlaub mal nur die Zahl, 100.000 mehr aus dem Bürgergeld in Beschäftigung, was es für die Lohnnebenkosten bedeuten würde und für die Ein- und Ausgabenseite des Staates. Das sind Milliarden, die da zusammenkommen. Und
das heißt, Moment, wir haben 1,5 bis 1,8 Millionen Menschen, die wir aus dem Bürgergeld theoretisch rausziehen könnten und in Arbeit bringen könnten. Wenn wir es schaffen, nicht alle, aber zumindest 7-8%, also 100.000 Menschen integrieren in den Arbeitsmarkt, sind das Milliardenersparnisse für den Staat.
Also du hast ja auf einer Seite weniger Ausgaben, du hast die Sozialversicherung, die reinkommen, du hast die Steuern, die reinkommen.
Mehr Einnahmen, weniger Ausgaben.
Alles, das sind bis zu, da gibt es Hochrechnungen der Industrie und Verbände, bis zu 3 Milliarden pro 100.000 Einwohner, Bürgergeldempfänger. Und das ist letztlich nachher 500.000 sein. Das ist ein Riesenbetrag.
Ja. Also mal 5, das wären 15 Milliarden. Die 15 Milliarden könnte man reinvestieren in Bildung, in Innovation, in Startup-Förderung. Ja. Okay, wir hatten das Thema Startup. Wir hatten das Thema Migration. Wir hatten das Thema innere Sicherheit. Was haben wir vergessen? Wir haben noch Bildung.
Gut, da kennst du meine Meinung zu. Das Thema, wir sind in Deutschland kein rohstoffreiches Land. Wir sind immer groß geworden mit Bildung. Bildung ist unser...
Das Land der Dichter und Denker, das wurde mal gesagt.
Ja, das wurde mal so gesagt. Und es ist ja letztlich auch so, wenn wir Bildung, und wir sind dort ständig weiter am Abrutschen, das Bildungsniveau nicht hochkriegen. Und da ist auch ganz klar die Überforderung der Systeme, der Bildungssysteme, Migration mit einer Schuld. Da haben wir das Thema. Ich bin ein absoluter, und das verstehe ich bis heute absolut nicht, Leistungsorientierung auch im Bildungssystem. Das fängt nur an bei den ganz einfachen Bundesjugendspielen. Verstehe ich nicht. Also das habe ich bis heute nicht verstanden, warum das abgeschafft wurde. Versuchte mir mal jemand zu erklären aus dem Kultusministerium, habe ich immer trotzdem nicht verstanden.
Das ist für mich auch so ein Zeichen, dass man einfach als Gesellschaft so ein bisschen verweicht.
Genau. Also das sind so Themen. Und dass auch in der Bildung das Thema Leistung wieder nach vorne gestellt wird, fördern und fordern. Und
du warst gestern, glaube ich, bei irgendeinem zu Besuch und da hattest du erzählt gehabt, da gibt's irgendwie, da wird Lernen greifbar gemacht und irgendwie anfassbar gemacht.
Ja, da sind in Bad Sedford haben sich verschiedene Unternehmen zusammengetan, Verein gegründet und aus Ausbildungswerkstatt bringen sie dort Auszubildende zusammen, die dann dort arbeiten. Also ein tolles, tolles Beispiel. Aber sie haben das Problem, sie kriegen keinen Nachwuchs rein. Also da fehlt es wirklich an Leuten, die Ausbildungsberufe auch noch machen. Also das ist echt ein Thema, wo kommen die Jugend her, wie kann man sie begeistern? Es können nicht alle studieren und da läuft gerade was gehörig quer. Und gerade das Elektrohandwerk, dort Elektronika, das sind Themen, wo so viel Zukunft auch drin steckt, wo wir schlaue Köpfe brauchen, die eine Grundausbildung haben, einfach nur mal zu wissen, wie die Welt funktioniert. Ich bin Anhänger der Ausbildung unseres Bildungssystems. Ganz toll. Ich habe selber eine Lehre gemacht. Meine Töchter, meine Lütschert gerade jetzt die großen Außenhandelskauffrau-Lehre abgeschlossen bei Agravis. Tolles Thema. Sie hat immer das Leben kennengelernt und weiß, was es bedeutet, morgens um 7 bei der Arbeit zu sein und abends nach Hause zu kommen. Allein das nur mal, das zu lernen, finde ich ein Top-Thema und dann auch eine Ausbildung abzuschließen. Und wonach die Reise geht, dazu sind sie dann auch erwachsen genug und können das selber entscheiden.
Letzte politische Frage. Wie schafft man es, die Lebensqualität der Menschen auf ein höheres Niveau zu bringen? Weil wenn ich mir so denke, was man so im Schnitt netto verdient, was die Mieten kosten, was der Einkauf bei Rewe kostet, da geht es ganz vielen Menschen so, dass es wirklich knapp wird, dass man darauf achten muss. Also dass man gucken muss, ob man jetzt die Bio-Tomaten nimmt oder die normalen Tomaten nimmt. Hast du da eine Idee, hast du da einen Ansatz? Mit welchem Weg könnte man die Lebensqualität verbessern?
Also wie du es gerade beschrieben hast, ist ja definitiv so. Also wir sind in Inflationszeiten gewesen in den letzten Jahren. Dazu haben Energiekosten, Ukraine-Krieg auch zu beigetragen. Es ist vieles teurer geworden. Und die Leute haben zu wenig Tasche. Wir müssen halt wieder mehr Netto vom Brutto bei den Menschen haben. Sie müssen
konkret.
Entweder Lohnnebenkosten müssen runter reduziert werden. Das Thema, was ich überhaupt nicht mag, ist diese Mindestlohndiskussion. Da bin ich absolut dabei. Gutes Geld für gute Arbeit. Aber Mindestlohn ist kein politisches Thema. Das ist die Mindestlohnkommission, die abwägt zwischen allen, zwischen Wettbewerb, Außen, Innen, mit allen Faktoren, wägt sich ab, Inflation und legt dann Mindestlohn fest. Aber wenn jetzt das politisch besetzt wird, bin ich absolut nicht dabei, finde ich nicht in Ordnung, finde ich nicht gut.
Aber dein Ansatz war eben gerade mehr Netto vom Brutto.
Ja.
Und wie kriege ich mehr Netto vom Brutto? Ist das die Lohnsteuer? Das sind Sozialabgaben?
Also definitiv Steuern ist ein Thema. Also das ist ja auch nachweislich. Also das ist ja auch ein ganz klares Programm. Wir haben einfach, die Steuerkurve muss abgeflacht werden. Gerade für die Mittelschicht. Wir brauchen dort weniger Steuern. Und das ist auch nachweislich von allen Instituten belegt. Weniger Steuerentlastung bedeutet Wirtschaftswachstum. Die Leute haben mehr in der Tasche und können mehr ausgeben. Und Steuer ist ein Riesenthema. Lohnnebenkosten, da mache ich mir am größten Sorgen um. Wie kriegt man Lohnnebenkosten in den Griff? Da habe ich jetzt auch keine Patentantwort drauf, aber da bedeutet es auch mittelfristig grundlegender Veränderungen, sei es das Thema Rente. Das muss anders angegangen werden. Und ich war ja Adrianer früher und habe ab und zu auch mal abgeschrieben. Also ich gucke gerne auch nach Frankreich oder nordische Staaten, was da passiert. Und wenn ich in Frankreich sehe, allein dieses steuerfreie Kapitalkonto pro Einwohner, 150.000 Euro Kapitalerträge komplett steuerfrei, jeder ansparen kann, dass früh angefangen wird, für Rente einzuzahlen, dass auch staatlich gefördert wird mit kleinen Beträgen, das sind Themen, die müssen wir erreichen. Oder das Thema Alternative, dass wir nicht nur Umlageverfahren sind, wir haben ja ein Riesenproblem, Umlageverfahren. Wir brauchen jetzt sicher wirklich auch die kapitalgedeckte Altersvorsorge. Und wir müssen einfach auch wieder mehr Menschen in Arbeit bekommen. Weil mehr Menschen in Arbeit bedeutet Entlastung der Sozialsysteme. Das sind die Themen, die müssen wir erreichen. Und wir brauchen auch einen Zustrom hier in unserem Arbeitsmarkt. Wenn wir nicht genug Leute haben für die Arbeit, die wir hier haben und haben können und wachsen können, dann brauchen wir letztlich wirklich tolle Leute, die an Deutschland glauben, mit uns diesen Weg gehen wollen. Die brauchen wir in Deutschland.
Cool. Auf deinem Weg in der Politik und in der Wirtschaft hast du auch bestimmt Mentoren und Berater um dich herum. Wen fragst du mal nach Rat, wenn du Ideen brauchst für politische Ansätze? Oder sind das mehrere? Hast du ein paar Namen?
Ach, das ist so viel, das ist vielschichtig. Da habe ich zig Leute, okay.
Die... Also jetzt kein ein Berater, wo du sagst, der begleitet mich wirklich sehr intensiv, sondern das sind überall partiell, je nachdem, welches Thema.
Da überfordere ich auch keinen. Da gibt's mal einen, der hat mehr Zeit. Da gibt's tolle Unternehmer. Da gibt's aktuell Kommunalpolitiker, die sagen, okay, Justus, bring die Themen nach voran, ich unterstütze dich. Hier aus dem Stadtverband, tolle Leute. Aber das ist so quer und ich lege da wirklich auf jeden und auf jeden Wert, der mir letztlich dort seine Erfahrung reinbringt. Ich sitze auch gerne abends bei der Feuerwehr, bei mir im Dorf, bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Hoff und diskutiere mit denen, was die Menschen dort bedrückt und kriege selbst da Informationen, wo kann man letztendlich sich, sagen wir mal, ausrichten oder was bewegt die Menschen selbst dort vor Ort.
Deine letzte Botschaft für unsere Podcast-Hörer?
Lasst uns anpacken und die Zukunft gestalten, gemeinsam und wieder das Positive. Du sagtest gerade noch vorhin, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Wir sind noch ein tolles Land. Wir haben ganz, ganz viel. Wir haben ganz tolle Ressourcen. Wir haben tolle Menschen. Wir müssen nur den Wandel wieder schaffen. Und uns geht es auch noch allen gut. Ich habe auch Mitarbeiter, die sind aus Italien, die arbeiten in Deutschland wegen unserem Krankenversicherungssystem, wegen unserer Arztversorgung, die arbeiten hier. Sie sind aus Südtirol hergezogen, wohnen hier und arbeiten hier. Das habe ich auch, alles. Aber wir müssen daran arbeiten, dass wir unseren Wohlstand, den wir uns erwirtschaftet haben, auch für die Zukunft, für die nächstfolgende Generation, für meine Kinder, Enkelkinder und wenig alles erhalten und ausbauen. Und uns in der Welt, und das ist letztlich noch ein Riesenthema, was wir gar nicht heute beleuchten, aber uns auch dort in Europa stark machen, Europa zusammenhalten als Friedens-Wirtschaftsunion und in der Welt auch eine Behauptung finden. Und das geht, so habe ich es erlebt, nicht durch Weichmacherei, sondern wir brauchen Stärke. Wir müssen halt stark sein und uns damit behaupten. Das ist letztlich meine Botschaft, die ich gerne politisch auch rüberbringen möchte.
Die wichtigste Frage im Podcast stellen wir immer zum Schluss. Wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Mein Lieblingsplatz in Hildesheim? Das ist wirklich im Sommer der Marktplatz Hildesheim.
Justus, danke, dass du da warst. Wir wünschen dir viel Erfolg im Wahlkampf. Und mal sehen, vielleicht machen wir die nächste Podcast-Folge in Berlin.
Danke, Hassan.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.